Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Eigentlich dreht sich hier alles um die Börse, um Anlagestrategien, um aktuelle Trends an den Märkten. Das ist hier eigentlich kein Reisepodcast, aber Uli Stephan von der Deutschen Bank war wieder unterwegs. Dieses Mal ging es nach China und er hat jede Menge spannende Eindrücke mitgebracht, auch für Anlegerinnen und Anleger. Und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und ich bin sehr gespannt, was Uli uns jetzt zu berichten hat. Uli, war das eigentlich deine erste Reise nach China?
Nein, Jessica, es war ehrlich gesagt schon meine fünfte oder sechste. Ich müsste da nochmal genau nachzählen, aber tatsächlich nicht meine erste. Und ich entdecke in diesem riesigen Land mit 1,45 Milliarden Menschen natürlich auch jedes Mal etwas Neues. Das Land verändert sich in dramatischer Dynamik. Also insofern ist es immer wieder spannend, in das Reich der Mitte zu reisen.
Das wäre nämlich auch meine Anschlussfrage gewesen. Hat sich da was geändert seit deinem letzten Besuch? Wie stark, wie ist die Stimmung und vor allen Dingen, wo warst du überhaupt genau? Das Land ist ja sehr, sehr groß.
Ich war im Wesentlichen in 6 Städten. Davon hatte ich Shanghai schon besucht. Da waren wir jetzt auch wieder vom Bund aus diesen unglaublichen Blick auf Pudong mit den Hochhäusern, dem höchsten Hochhaus Chinas auch. Das zweithöchste steht ja mittlerweile mit 599 Metern in Shenzhen. Wie gesagt, das in Shanghai ist noch ein bisschen höher. Dann waren wir in Suzhou. Suzhou ist etwas westlich von Shanghai, rühmt sich als die dynamischste Wirtschaftsmetropole, betreibt einen Industriepark zusammen mit Singapur, der eben mehrfach ausgezeichnet ist. Und in der Nähe von Suzhou liegt eine etwas kleinere Stadt, zumindest im chinesischen Maßstab. Taikan heißt die. Dort sind über 500 deutsche Mittelständler. Und entsprechend haben die Chinesen dann dort auch einen Platz gebaut mit Fachwerkhäusern, Straßen gehen davon ab. Sie nennen das Ganze Rotenburg, also das ist schon ja ein Erlebnis an sich. Von da aus sind wir weiter nach Guangzhou. Das ist die Hauptstadt der Provinz Guangdong, also unten Perlflussdreieck. Die Chinesen sagen Bay Area dazu, analog im Grunde genommen zum Silicon Valley in Amerika. Wir waren eben in Guangzhou, wir waren in Foshan, eine Stadt immer noch mit 11 Millionen Einwohnern, die sich als kleine Stadt bezeichnet. Und dann war der Höhepunkt, hätte ich fast gesagt, aber schon sehr beeindruckend, die Stadt, die ja jeglichen westlichen Vergleichen, ähnlich wie Shanghai, sicherlich standhalten kann, Shenzhen. Wenn man sich Bilder anguckt, wie Shenzhen vor 30 Jahren aussah und wie es heute aussieht, dann kann man sich nur wirklich kratzen und sagen, kann das denn wahr sein? Ist das denn wirklich möglich? Eine Stadt, in der ein Quadratmeter Wohnraum bis zu $50.000 kostet, das sind Preise, die wir also wirklich auch nur im Hamburger Hafen oder in Frankfurt hier in dem großen Wohnturm finden können. Insofern auch die Löhne, auch die Dynamik, die ganze Technik sind dort vorhanden und wirklich atemberaubend.
Aber trotzdem, und das finde ich ja immer wieder spannend, auch Börsianer stolpern da immer wieder drüber, gilt China, obwohl zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, als Schwellenland. Wie kommt das?
Naja, weil es das China wahrscheinlich gar nicht gibt. Also diese genannten Städte und Regionen, die ich gerade beschrieben habe, sind natürlich der Wachstumsmotor. Da findet das statt, was wir so als Wirtschaftswunder ansehen können, wenn man sich überlegt, dass China auf diesem Weg seit 1992, seit der Südreise Deng Xiaopings, über 1 Milliarde Menschen aus bitterer Armut geholt hat. Also das ist schon sehr bemerkenswert und fantastisch, was die Chinesen dort geleistet haben. Auf der anderen Seite findet da natürlich auch statt die Dinge, die uns Sorgen machen, weshalb Amerika ja zunehmend mit Sanktionen arbeitet, Hightech, Subventionen von E-Autos, die dann möglicherweise nach Europa exportiert werden. China hat heute nur eine Handvoll Schiffe, die diesen Autotransport darstellen können. Man baut aber knapp 200 Schiffe momentan und dann soll das ab 2026 spätestens losgehen. Also das ist der eine Teil, der unglaublich wächst. Dann habe ich den Nordosten, der eher durch Schwerindustrie geprägt ist und den ganzen Westen des Landes, der durch Hochgebirge und Wüste dominiert ist, der zusehend versteppt, also wo man auch den Klimawandel sehr deutlich spürt. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, so über das China wirklich zu reden. Lass mich noch einen sagen, Jessica, der mir so deutlich aufgefallen ist in China. Das eine ist, es gibt überhaupt gar keine Frage, wie sozusagen die Line of Command ist. Also wer ist Chef und wer ist kein Chef? Wir hatten viele Begegnungen, Mittagessen, Abendessen mit Unternehmensführern, mit Regierungsleuten und dann vor allen Dingen mit Parteileuten. Also die Partei ist eindeutig diejenige, die dort bestimmt und allen voran natürlich Xi Jinping. Xi Jinping sagt, wie das Land sich entwickeln soll und alle richten sich danach. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass man sich permanent untereinander vergleicht. Also man kriegt immer wieder gesagt, ich bin die Stadt Nummer 1, 2, 3, wie auch immer, ich bin das Unternehmen an Stelle 1, 2, 3, ich bin so groß wie Spanien oder ein Drittel von Spanien oder Deutschland oder und so weiter und so fort. Das gilt für Unternehmen, für Städte, für Provinzen. Also der Wettbewerb ist extrem. Ich habe auch mal gefragt unter der Hand, ob man auch einen gewissen Protektionismus zwischen den Provinzen spürt. Und das ist tatsächlich so. Also Autos, die in einer Provinz gebaut werden, haben durchaus Schwierigkeiten, in einer anderen Provinz verkauft zu werden. Also der wirtschaftliche Druck ist schon immens. Und das Dritte, was ich noch gerne ansprechen würde, ist natürlich die komplette Überwachung, die es dort gibt. Man muss ja vorher beantragen, dass man einreisen möchte. Man muss seinen Pass abgeben. Und wenn man dann über eine rote Ampel geht, dann erscheint ein Bild und dann wird man aufgefordert, doch bitte zurückzugehen und hier nicht über die rote Ampel zu treten. Also das Passbild erscheint dann auch öffentlich für alle sehbar und man wird zurückgebeten. Am Flughafen in Guangzhou beispielsweise musste man in eine Kamera gucken und konnte dann kontrollieren, wo sein eigener Koffer sich befindet, weil das natürlich auch irgendwo mit dem Namen und mit dem Flugticket dann verbunden ist. Es funktionierten die sozialen Medien nicht, es funktionierten meine E-Mails nicht, man kann nicht irgendwie Webseiten aufrufen, es sei denn, man hat einen VPN-Channel, die aber offiziell in China natürlich gar nicht zugelassen sind. Also es ist schon große Überwachung. Ich habe gelernt, weil wir ja gerne in Deutschland über diesen Social Score so gerne sprechen, dass der vor 6 Jahren in China gescheitert ist, weil man mit der Datenmenge nicht klar kam. Mittlerweile ist man aber wohl so weit und startet wieder erste Versuche, dieses doch durchzuführen. Also will heißen, es ist klar, um es nochmal zusammenzufassen, wie die Hierarchie in China ist. Es ist klar, dass es totale Überwachung ist und dass es einen großen Wettbewerb innerhalb Chinas zwischen Provinzen, Städten, aber auch Unternehmen gibt.
Super spannend. Du hast ja auch gesagt, ihr wart in einer Stadt, wo 50 deutsche Mittelständler sich angesiedelt haben. Was erzählen die? Wie stark sind die zum Beispiel von so Themen betroffen wie die Strafzölle, mit denen sich China und die USA ständig gegenseitig überziehen?
Die meisten Unternehmer erkennen natürlich schon diese Thematik der Überwachung und auch des, sagen wir mal, nicht ganz immer vorhandenen Schutzes geistigen Eigentums und ähnlichen Dingen mehr. Es gibt Unternehmen, die sogar so weit gehen und sagen, wir geben unsere Patente der chinesischen Regierung. Wenn man das eben macht, dann hat man sogar einen gewissen Schutz vor chinesischen Fälschungen, selbst in China selbst oder wenn von dort aus exportiert werden soll. Die wenigsten Unternehmen haben wirklich ihre Top-Produkte in China, sondern eher das, was, naja, man eben, sagen wir mal, in Masse herstellen kann, wo man Kostenvorteile hat, zum Teil aber auch technische Vorteile, weil China schon technisch auch, zumindest in den genannten Bereichen, doch sehr fortschrittlich ist. Aber es gibt große Chancen, wenn man, wie gesagt, weiß, wie man das System bedienen kann. Man sollte sich aber, glaube ich, schon auskennen. Die Chinesen nennen das dann immer Guangxi, wenn ich das richtig verstanden habe und jetzt richtig ausspreche. Das ist so ein Netzwerk, was man hat von vielleicht 15, vielleicht 20 Personen, sehr strategisch ausgewählt. Die helfen einem untereinander. Es erzählte beispielsweise ein Unternehmer, dass er sogar während Corona einreisen und dort gründen konnte, ein neues Unternehmen, weil der Provinzchef der kommunistischen Partei für ihn gebürgt hat, der war eben in diesem Netzwerk drin. Alles außerhalb des Netzwerks, dem wird dann weniger getraut und mit dem wird dann eben in großen Wettbewerb eingetreten. Also man muss schon wissen, worauf man sich einlässt. Wenn man sich aber auskennt und wenn man das berücksichtigt, dann sagen die Unternehmen, kann man natürlich dort gute Geschäfte machen, auch selbstverständlich ein bisschen abhängig, in welchem Sektor und in welchem Bereich man tätig ist.
Ein anderes Thema, was uns ja hier in Deutschland immer wieder umtreibt oder zumindest die Schlagzeilen auch bestimmt, ist Chinas Nähe zu Russland. China ist Teil der BRICS. Hinter der Abkürzung stecken Brasilien, Russland, Indien, China und Südamerika. Ist das auch in China ein Thema oder ist das einfach ganz normal und war immer schon so?
Also das war gar kein Thema. Was immer wieder ein Thema war, war Taiwan. Und wir haben ja mit lokalen Unternehmen, mit lokalen Regierungsvertretern, Parteivertretern geredet, die alle mit einer großen Sorge auf einen Taiwan-Konflikt guckten, weil sie sich darüber im Klaren waren, dass das natürlich die wirtschaftliche Entwicklung aufs Empfindlichste stören wird. Sie sagten aber, dass sie keine Vorstellung hätten, wie dieser Konflikt weitergeht, weil das von der Zentralregierung und namentlich wieder vom Staatspräsidenten natürlich entschieden werden wird. Der hätte ein Versprechen abgegeben, dass es in seiner Amtszeit, wie lange die auch immer dauert, noch regeln möchte. Und sie meinten, das wird er wohl auch tun. Sie würden aber hoffen, dass es eben eher später passiert und eher weniger auf militärische Art und Weise. Aber sie gaben zu, dass sie da auch keinerlei Insights haben, weil, wie gesagt, diese Dinge wohl in Peking in einem sehr kleinen Kreis diskutiert und dann entschieden werden.
China ist zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wann überholt das Land denn die USA? Das Wachstum ist ja gewaltig und das vor allem ja auch im Vergleich zu westlichen Industrienationen.
Na, wir haben ja gerade schon über den gewaltigen Aufstieg Chinas in den letzten 30 Jahren gesprochen. Wie gesagt, seit der Reise von Deng Xiaoping 1992 in den Süden. Eine unglaubliche Leistung, da kann man nur den Hut ziehen. Im Moment haben sie wirtschaftliche Probleme, weil sie die Wirtschaft umbauen müssen aufgrund der Sanktionen und des Drucks, auch gerade in den USA. Also sie bauen ein eigenes Bluetooth-System auf, sie versuchen eigene Chips zu bauen, künstliche Intelligenz, also schon eine gewisse Unabhängigkeit zu bekommen, sind aber in diesem Versuch dann natürlich sowohl von Corona wie auch von der Immobilienkrise getroffen worden. Deswegen leidet die Wirtschaft, wächst bei weitem nicht mehr so. Die Stimmung ist auch nicht so rosarot, wie das vielleicht in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist.
Aber sie wächst und sie wächst stärker als jetzt zum Beispiel in Europa, oder?
Ja, sie wird jetzt wieder deutlicher angeschoben von der Kommunistischen Partei. Ich glaube auch das, was man im Immobilienmarkt tut, dass eben jetzt der Staat überfällige Wohnungen, Wohnraum aus dem Markt herausnimmt und dann als quasi Sozialwohnungen weitervermietet, dass das richtig ist, um diesen Markt zu stabilisieren. Man darf nicht vergessen, es gibt kein wirkliches Sozialsystem in China, vor allen Dingen kein Pensionssystem. Die Menschen haben viel Geld in den Immobilienmarkt gesteckt, sie haben viel Geld in den Aktienmarkt gesteckt. Beide sind in den letzten Jahren wirklich nicht gut gelaufen und das ist noch nett ausgedrückt. Und insofern ist die Stimmung nicht so gut. Sie versuchen das jetzt anzuschieben und wir gehen auch davon aus, dass das Wachstum um 5, vielleicht sogar etwas über 5% sein wird. Da muss die Kommunistische Partei aber noch ein bisschen nachschärfen, um das hinzukriegen. Und wenn du so fragst nach vorne, Jessica, wann wird China die USA überholen, da bin ich ehrlich gesagt sehr skeptisch. Vielleicht habe ich aber auch da eine Mindermeinung, weiß ich nicht. Ich gucke mir die Demografie beispielsweise an. Es gibt eine Auswertung der Shanghai Akademie für Soziologie, die zeigt, dass die Bevölkerung von etwa 1,45 Milliarden im Moment auf 525 Millionen, also richtig gehört, fast gedrittelt wird in den nächsten 75 Jahren, also bis 2100, dass die Erwerbstätigen zurückgehen von 1,1 Milliarden auf 210 Millionen und dass die Rentner, die heute in etwa 14% der Gesamtbevölkerung ausmachen, bis 2050 auf über 35% zunehmen werden. Also eine dramatische demografische Entwicklung, die dann auch nicht mehr so viel Infrastruktur, so viel Immobilien benötigt. Der Immobilienmarkt macht über 25% des Bruttoinlandsprodukts aus. Dann reden wir wieder über Produktivitäten und so weiter und so fort. Also will heißen, da gibt's eine lange Liste an Herausforderungen, die China in den nächsten Jahren zu bewältigen hat. Und deswegen bin ich skeptisch, dass es auf Sicht wirklich die USA einholen oder gar überholen wird können.
Diese ganzen Fakten, die du jetzt genannt hast, vor allen Dingen ja auch das fehlende Sozialsystem und dann eben auch, wie sich Immobilienmarkt und wahrscheinlich dann auch Löhne und so weiter entwickeln werden, das klingt dann nicht so, als ob China bald zum Industrieland wird, oder?
Naja, China ist schon ein Industrieland, also das würde ich jetzt schon.
Ich meine jetzt an der Börse, ob es Schwellenland oder Industrieland ist, in welchem Index das ist, Entschuldigung, der Kontext fehlte gerade.
Das hat, glaube ich, Jessica, weniger mit der Fragestellung, ob es Industrie hat oder nicht zu tun, sondern mit der Frage, wann es denn wirklich eine frei konvertierbare Währung gibt, wann es sich so weit öffnet, dass wir über ein Level Playing Field reden, also gleiche Bedingungen für chinesische Unternehmen in Europa, in Amerika, wie für europäische amerikanische etc. Unternehmen auch in China. Das ist da mehr die Frage, die dazu führen könnte, dass China eben in den Indizes anders bewertet wird. Nicht so sehr die Frage der Wirtschaftsstruktur oder der Größe.
Du hast die etwas maue, das ist jetzt sehr positiv formuliert, Performance der chinesischen Börse in den vergangenen Monaten, ja eigentlich seit Corona, angesprochen. Gibt es da Aufholpotenzial im Vergleich zu Europa oder den USA? Eine kleine Erholung hat es ja bereits gegeben. Glaubst du, dass Chinas Börsen da wieder durchstarten oder wird das noch ein bisschen ruckeln?
Ja, wie gesagt, wir hatten eine wirklich schlechte Börse über die letzten Jahre, muss ich schon sagen. Wir reden schon seit längerem darüber, dass man in China wieder Risikoprämien bekommt. Auch die Gewinne der Unternehmen entwickeln sich so schlecht nicht. Aber große institutionelle Anleger tun sich ein wenig schwer mit China, weil man eben immer wieder mit staatlichen Eingriffen rechnen muss, die es ja auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben hat. Weil auch die westlichen Industriestaaten immer wieder Sanktionen verschärfen oder diese zumindest diskutieren. Nichtsdestotrotz hat mit den Stimulusmaßnahmen der chinesischen Regierung das Vertrauen ein bisschen zugenommen und auch die Aktienkurse zuletzt, also insbesondere im Mai, aber auch schon im April wieder deutlicher zugelegt. Jetzt gab es zuletzt wieder ein bisschen in die andere Richtung, aber das war ja eher ein weltweites Phänomen, weil wir ja auch darüber reden, was die westlichen Notenbanken tun. Ich glaube schon, dass China, wenn es weiter stimuliert, Chancen hat, taktischer Art, dass man da auch das ein oder andere nochmal mitnehmen kann. Da muss man sicherlich ein bisschen Mut haben, aber langfristig bin ich eben nochmal skeptisch, dass China wirklich die Herausforderungen alle sehr umfangreich und schnell wird lösen können. Insofern wäre das für mich eher eine taktische Frage, die vielleicht auf ein Jahr, anderthalb geht. Langfristig muss man dann gucken, wie sich das Land weiterentwickelt und ob es sich eben mehr öffnet, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben.
Also würdest du sagen, obwohl China zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist, ist es kein Basisinvestment, es gehört nicht in jedes Depot, meinetwegen auch über einen MSCI Emerging Markets ETF?
Also kurzfristig würde ich sagen schon, aber man darf dabei nicht vergessen, es ist keine freie Marktwirtschaft, es ist kein freier Markt. Es gibt, wie ich das vorhin gesagt habe, eine kommunistische Partei, die an ihrer Herrschaft überhaupt keinen Millimeter wackeln lässt. Es gibt eine komplette Überwachung. Das muss man schon wissen. Es ist nicht Europa, es sind nicht die USA, es ist nicht Japan, wo man da investiert. Und man muss eben immer wieder mit Eingriffen sowohl westlicher wie auch der chinesischen Regierung rechnen, wenn man dort investiert. Insofern sind Überraschungen jederzeit möglich.
Das war auf jeden Fall eine spannende Reise mit vielen Insights. Danke, dass du die mit uns geteilt hast und danke für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne.